Das ist vor Jahren passiert, aber es beschäftigt mich bis heute. Im Sommer nach meinem Highschool-Abschluss lebte ich noch zu Hause. Eines Nachts blieb ich lange auf, um für einen Campingausflug mit meinen Freunden zu packen. Es war unerträglich heiß, also hatte ich die Fenster offen, während ich Kleidung faltete. Es war gegen 2 Uhr morgens, als plötzlich eine Hand durch den Spalt des Fliegengitters an meinem Fenster erschien. Ich schrie und die Hand zog sich schnell zurück. Ich war wie betäubt, aber ein Teil von mir dachte, es könnte mein kleiner Bruder sein, der mir einen Streich spielte. Ich stand auf und schaute aus dem Fenster, nur um die Gestalt eines Mannes zu sehen, der mich anstarrte. Ich rannte ins Zimmer meines Bruders und fand ihn beim Videospielen. Wir riefen die Polizei, die kam und das Gebiet durchsuchte, aber sie fanden nichts. Sie warnten uns, Fenster und Türen gut zu verschließen, und gingen dann. Wir waren alle noch aufgewühlt, und meine Mutter hatte das Gefühl, dass er zurückkommen würde. Es stellte sich heraus, dass ihr mütterlicher Instinkt richtig war. Sie ging nach draußen und wartete auf der hinteren Veranda. Nach etwa 20 Minuten sah sie einen Mann in schwarzer Kleidung, der sich an der Baumreihe entlang in unseren Hinterhof schlich. Leider gab es auf dieser Seite keinen Zaun. Der Mann versteckte sich für ein paar Sekunden hinter einem Baum, rannte dann zu einem anderen Baum und versteckte sich dort, langsam auf mein Haus zukommend. Meine Mutter rief ihm etwas zu und er rannte weg. Die Polizei kam zurück, aber wieder fanden sie keine Spur von ihm. Ich öffnete dieses Fenster nie wieder, nicht einmal die Vorhänge. Meine Eltern installierten Bewegungsmelderlichter und das schien das Ende der Sache zu sein. Etwa 6 Monate später zogen meine Freundin und ich in eine Wohnung in der Innenstadt. Wir waren sehr aufgeregt, da es unsere erste eigene Wohnung war. Die Wohnung war nicht die beste, aber es machte Spaß, in der Stadt zu leben. Der Nachteil war, dass es nur Parkplätze auf der Straße gab. Nach ein paar Wochen wurde mein Auto aufgebrochen. Sie nahmen nichts mit, aber ließen eine einzelne Rose auf dem Beifahrersitz zurück. Es war gruselig, aber ich nahm mir vor, wachsamer und sicherer zu sein. Ich versuchte immer, in der Nähe des Eingangs zu parken, in der Nähe der Lichter. Aber oft war es schwer, solche Plätze zu bekommen, und ich musste weiter weg, auf dunkleren Straßen parken. Die Dinge eskalierten schnell. Mein Auto wurde mindestens einmal pro Woche aufgebrochen. Meistens ließen sie eine Blume zurück, die ich immer wegwarf. Aber einmal ließen sie ein paar Männerunterwäsche und, noch beunruhigender, eine Tüte Tootsie Rolls zurück, die meine Lieblingssüßigkeiten waren. Das ließ mich vermuten, dass die Person mich persönlich kannte, und ich begann, jeden zu verdächtigen. Es gab einen Waschraum im Keller des Apartments und eines Tages ging ich hinunter, um eine Ladung Wäsche zu holen, die fertig getrocknet war. Beim Falten bemerkte ich, dass meine gesamte Unterwäsche, BHs und Strumpfhosen verschwunden waren. In einer anderen Woche kam ein Freund aus der Schule zu Besuch und während seines Besuchs wurden seine Reifen zerstochen. Als der erste Brief kam, hatte ich bereits begonnen, Pläne zu machen, um woanders hinzuziehen. Der Brief beschrieb eine Liebe zu mir, die seit Jahren bestand. Er erwähnte Dinge, die zeigten, dass er mich genau beobachtet hatte. Ich organisierte, dass ein anderer Freund meinen Mietvertrag übernahm und zog mit einer anderen Freundin auf die andere Seite der Stadt. Es war ein sicheres Gebäude mit einer Tiefgarage, zu der nur Bewohner Zugang hatten. Ich fühlte mich viel sicherer und das zusätzliche Geld, das ich ausgab, war die Ruhe wert. Es war einige Monate lang ruhig, bis meine Mitbewohnerin einen Freund bekam. Die meisten von uns waren von Ashleys neuem Freund von Anfang an misstrauisch. Zum einen hatten sie sich auf MySpace kennengelernt, nachdem er sie kontaktiert hatte. Ein weiterer Grund war, dass Matt, der neue Freund, extrem gut aussehend war. Und obwohl Ashley eine wunderbare Person war, war sie nicht der Typ, den jemand wie er normalerweise daten würde. Ashley war begeistert. Sie hatte noch nie einen Freund gehabt und fühlte wirklich, dass er ihr Traummann war. Ich hingegen fand ihn von Anfang an seltsam und gruselig. Matt war still und hatte immer ein unangenehmes, lüsternes Lächeln. Es war schwer, ein Gespräch mit ihm zu führen, weil er es immer unangenehm machte, indem er zufällige Fakten einwarf, die nichts mit dem zu tun hatten, worüber wir sprachen. Ich hatte mein MySpace-Konto gelöscht, als das Stalking begann, aber ich erstellte ein Fake-Konto, um mehr über Matt herauszufinden. Es schien, als ob er keine seiner Freunde im wirklichen Leben kannte. Es gab nur Fotos von ihm und der Rest der Informationen war vage. Meine Freunde und ich versuchten, Ashley sanft davon abzubringen, ihn weiterzusehen, da er technisch gesehen nichts falsch gemacht hatte. Aber er war so seltsam. Sie wurde sofort defensiv und brach das Gespräch ab. Matt verbrachte immer mehr Zeit in der Wohnung und ich suchte jede Ausrede, um nicht nach Hause zu kommen. Eines Tages kam ich von der Arbeit nach Hause und fand Matt allein auf dem Sofa, ein Bier trinkend. Ashley war zur Arbeit gerufen worden und hatte ihm gesagt, er könne bleiben. Ich war wütend, weil ich keine Zeit mit ihm verbringen wollte. Also nahm ich ein Bier und einen Snack und ging in mein Zimmer, die Tür hinter mir schließend. Etwa 30 Minuten später klopfte er an meine Tür und schlug vor, dass wir fernsehen und uns besser kennenlernen sollten, da wir beide Ashley mochten. Ich wollte nicht, aber ich dachte, vielleicht sollte ich es versuchen. Er legte einen Film ein und ich versuchte, mich darauf zu konzentrieren, weil ich nicht reden wollte. Irgendwann sah ich zu Matt hinüber und bemerkte, dass er mich mit einem Lächeln anstarrte. Ich fragte ihn, was los sei, und er lächelte nur weiter und sagte: "Ich kann es nicht glauben." Ich fragte, was er nicht glauben konnte, aber er antwortete nicht. Er schaute wieder auf den Film, immer noch lächelnd. Ich hatte keine Ahnung, wovon er sprach, aber diese Interaktion ließ mir die Haare zu Berge stehen. Ich entschuldigte mich und schloss meine Zimmertür ab. Es verging etwa ein weiterer Monat, in dem ich es schaffte, nicht zu Hause zu sein, außer zum Schlafen und Duschen. Matt lebte praktisch bei uns und hatte viele seiner Sachen in Ashleys Zimmer gebracht. Ich wollte nicht wirklich wieder umziehen, aber ich war bereit, nach anderen Optionen zu suchen. An ihrem sechsmonatigen Jubiläum sah ich einen riesigen Blumenstrauß auf dem Tisch und eine bereits geöffnete Karte daneben. Ich rollte mit den Augen und wollte gerade gehen, als ich beschloss, nachzusehen, was dieser seltsame Typ geschrieben hatte. Als ich die Karte öffnete, begann mein Herz zu rasen. Noch bevor ich die Worte las, war ich schockiert. Die Handschrift war genau die gleiche wie die meines Stalkers. Ich hatte die Briefe als Beweis aufbewahrt und holte sie aus meinem Schreibtisch, um sie zu vergleichen. Die Handschrift war einzigartig und identisch. Es war der Stalker. Ich rief zuerst die Polizei. Während sie unterwegs waren, rief ich Ashley an und bat sie zu kommen. Sie war auf der Arbeit, sagte aber, sie würde so schnell wie möglich kommen. Ich hatte Angst, es ihr zu sagen, weil ich wusste, dass sie am Boden zerstört sein würde. Die Polizei nahm meine Aussage auf und ging zu Ashleys Arbeitsplatz, um mehr Informationen zu bekommen. Sie waren es, die ihr die Nachricht überbrachten. Anscheinend rief Ashley Matt an und hinterließ eine wütende Nachricht, obwohl die Polizei ihr gesagt hatte, sie solle nichts sagen. Danach verschwand er komplett. Es gab keine Spur von jemandem, der seiner Beschreibung entsprach, an dem Ort, an dem er angeblich arbeitete. Ashley war nie in seiner Wohnung gewesen, weil er sagte, er wohne bei Freunden, während er für eine Europareise sparte. Seine Familie lebte in einem anderen Bundesstaat und sie hatte nie einen seiner Freunde getroffen, weil er sagte, sie hätten sich gestritten, da er so viel Zeit mit Ashley verbrachte. Alles waren Lügen und am Ende hatte sie sich mit einem völligen Fremden eingelassen. Wir wussten nicht einmal, ob Matt sein richtiger Name war. Das Sahnehäubchen auf allem war, als wir die Sachen durchsuchten, die Matt zurückgelassen hatte, als er verschwand. Ashley und ich beschlossen, alles zu durchsuchen. Es gab eine Sporttasche voller Sportkleidung, aber in einem der Fächer waren etwa 10 Fotos von mir. Alle waren aus der Ferne aufgenommen, mit Ausnahme eines Fotos, auf dem ich schlief. Die Bettwäsche war aktuell, also wusste ich, dass es in der jetzigen Wohnung aufgenommen worden sein musste, bevor ich anfing, meine Zimmertür abzuschließen. Einige Fotos stammten aus der Zeit vor dem Vorfall im Haus meiner Eltern, was uns zu der Annahme brachte, dass er auch das gewesen sein könnte. Es gab 2 Paare meiner verschwundenen Unterwäsche und ich schauderte bei dem Gedanken, was er mit dem Rest gemacht hatte. Es gab auch einen Starbucks-Deckel mit Spuren von meinem roten Lippenstift, eine Halskette, die ich nicht einmal vermisst hatte, und einige zufällige Souvenirs. Die Polizei fand ihn nie. Ich beschloss, eine Gelegenheit im Ausland anzunehmen, die ich in Betracht gezogen hatte, und zog weg. Leider distanzierten Ashley und ich uns schnell. Sie hatte Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass ihre erste Liebe ein kompletter Psychopath war. Ich denke, sie hatte eine gewisse unterdrückte Wut, vielleicht fehlgeleitet, weil sie all seine Lügen geglaubt und ihn in unser Leben gelassen hatte. Ich weiß nicht, was sein endgültiges Ziel war. Hätte er versucht, mir zu schaden? Oder war er einfach zufrieden damit, in meiner Welt zu sein? Ich werde es nie erfahren. Stalking verändert einen. Selbst als ich auf der anderen Seite der Welt lebte, schaute ich mich überall um. Ich habe immer noch keine Social-Media-Konten, die mit meinem echten Namen verknüpft sind. Ich bin verheiratet und habe Kinder. Und ich weiß, dass er eine andere arme Frau terrorisiert hat. Aber jedes Mal, wenn ich meine Heimat besuche, bin ich angespannt und halte ein niedriges Profil. Ein Teil von mir wird sich immer sorgen, dass Matt wieder auftaucht. Diese Geschichte ereignete sich vor etwa 10 Jahren. Damals war ich ungefähr 20 Jahre alt und arbeitete, und arbeite immer noch, in einem kleinen Bioladen in Virginia. Ich hatte dort seit ein paar Monaten gearbeitet und das Team war charmant und sehr eng zusammengeschlossen, mit einer Besitzerin, die im Grunde wie eine Mutter für mich war. Die anderen älteren Frauen waren meine besten Freundinnen und eher wie Tanten als alles andere. Da ich die Jüngste im Team war, bekam ich viele Stunden und musste oft den Laden abends schließen. Bald fühlte ich mich sicher genug, um alleine zu schließen. Wir hatten einen Stammkunden, der schon seit einigen Jahren kam, bevor ich dort anfing. Er war ein lokaler, ganzheitlicher Arzt, sehr intelligent, etwa 40 Jahre alt, geschieden und wohlhabend. Er gab eine Menge Geld in unserem Laden aus. Manchmal kaufte er einen ganzen Wagen voller Lebensmittel. Es versteht sich von selbst, dass die Besitzerin über sein Geschäft begeistert war. Als ich ihn das erste Mal traf, sagte er: »Hallo. Ich bin Doktor Malloy. Ich glaube, wir haben uns noch nicht gesehen.« Er streckte seine Hand aus und zeigte ein charmantes Lächeln. Ich muss zugeben, er war ziemlich gut aussehend, sehr freundlich und witzig. Meine Kollegin Pam stand etwas abseits und gab mir diesen Blick, der sagte: pass auf dich auf. Sie hatte ein gutes Gespür für solche Dinge und war immer sehr beschützend mir gegenüber. Sie sagte: »Oh ja, das ist Diana. Sie hat gerade erst hier angefangen.« Er antwortete: »Nun, es freut mich, dich kennenzulernen, Diana. Es ist sicherlich schön, etwas junges Blut hier zu haben.« Er nahm sich Zeit und plauderte darüber, was er machte, wie erfolgreich er war und dass er öfter vorbeikommen würde, um mein hübsches Gesicht zu sehen. Er stellte sicher, dass meine Kollegin diesen Teil nicht hörte. Ein paar Monate später kam dieser Typ fast jede Nacht, speziell dann, wenn er wusste, dass ich alleine sein würde, genau zur Schließzeit. Das machte mich extrem nervös, aber er war zu freundlich und ich wusste, dass wir das Geschäft brauchten. Dann begannen die unangemessenen Fragen: »Wie alt bist du? Wo wohnst du? Du hast sicher einen Freund. Weißt du, wenn du jemals etwas brauchst, Hilfe mit deiner Gesundheit oder wenn du Rat brauchst, ich kann dir helfen. Ich habe auch eine Praxis zu Hause.« Ich antwortete immer sehr vage und sagte ihm nie, wo ich wohnte. An einem Thanksgiving fragte er mich, ob ich gut kochen könne und ob ich zu ihm nach Hause kommen würde, um einen Truthahn für ihn zu kochen. Zu diesem Zeitpunkt informierte ich meinen Freund Jackson, jetzt mein Ehemann, dass dieser Typ mir Angst machte. Ich sagte ihm, dass er wahrscheinlich am Freitagabend im Laden sein würde und ob er vorbeikommen könnte, um mir Gesellschaft zu leisten, während ich schloss. Mein Freund kam, und es dauerte nicht lange, bis Dr. Malloy eintrat und überrascht schien, meinen Freund zu sehen. Ich sah meinen Freund an und nickte. Dr. Malloy sagte: »Hallo, Kumpel«, in einem herablassenden Ton. Natürlich änderte sich seine ganze Haltung, und seine Augen wurden zu leblosen Löchern, die mich anstarrten, als hätte ich ihn verraten. Mein Freund lehnte am Tresen, während Dr. Malloy schnell und schweigend Dinge aufhäufte. Ich muss erwähnen, dass mein Freund 2 Meter groß ist, einen Bart hat und wie ein Berg von einem Mann aussieht. Außerdem trug er seine Radfahrkleidung. Dr. Malloy bezahlte und sagte: »Bis bald«, ignorierte meinen Freund und ging, zwinkerte mir zu. Mein Freund war sichtlich wütend und beobachtete, wie Dr. Malloy zu seinem Auto ging. Am nächsten Tag konfrontierte mich Dr. Malloy wegen meines Freundes. War das dein Freund? Ein richtiger Macho, was? Sarkastisch und arrogant antwortete ich: Ja, er ist wirklich wunderbar. Von da an blieb Jackson, wann immer es möglich war, bei mir, um den Laden zu schließen. Dr. Malloy begann darauf zu warten, dass ich in die Pause ging, und folgte mir, um mit mir im nahegelegenen Café zu essen. Die Mädchen auf der Arbeit waren sehr verärgert, und ich begann, mich zu verstecken. Ihr wisst schon, all diese Dinge. Dann hatte ich eine ziemlich schwere Rippenverletzung durch einen Fahrradunfall und blieb zu Hause. Ich lebte in einer alten, abgelegenen Wohnung, 15 Minuten zu Fuß vom Laden entfernt, über einer antiken Kunstgalerie. An diesem Tag war mein Freund Wojtek aus Deutschland zu Besuch. Ich war so aufgeregt, meinen besten Freund zu sehen. Er brachte mir Essen und Kaffee und wir entspannten uns zu Hause und holten alles nach, als es an der Tür klopfte. Klopf, klopf. Hallo? Ist jemand zu Hause? Ich erkannte die Stimme. Ich öffnete die Tür und da stand Doktor Malloy mit einer großen Tasche. Ich habe gehört, dass du dich verletzt hast. Ich habe meine Akupunkturausrüstung mitgebracht und würde dir gerne eine Sitzung schenken. Er versuchte hereinzukommen, aber mein Freund war verwirrt. Ich sagte, nein, danke. Mein Freund ist zu Besuch und passt auf mich auf. Er sah meinen Freund an und seine Augen füllten sich mit Wut. Ich bin extra hierher gekommen und das ist es, was ich bekomme. Oh, du hast zwei Freunde. Wie ekelhaft! In diesem Moment trat Wojtek zwischen uns, sagte ihm, er solle gehen und schloss die Tür. Dr. Malloy schlug gegen die Tür, fluchte und raste. Er ging. Ich erzählte den Mädchen auf der Arbeit und meinem Freund davon. Mein Freund war wütend und wollte diesen Typen verprügeln, aber die Dinge beruhigten sich ein wenig und Dr. Malloy verschwand für eine Weile. Doch dann begann sein Mitbewohner, mich für ihn zu belästigen, fragte mich, ob ich mit ihm essen gehen und Spaß haben wolle, dass Dr. Malloy mich vermisste. Ich war wütend und sagte ihnen, sie sollten sich verziehen. Dieser Freund von ihm war einfach nicht richtig im Kopf. Dann kam der entscheidende Tag. Dr. Malloy wartete vor dem Laden, als ich in die Pause ging. Mein Freund war auf dem Weg, um mich abzuholen. Dr. Malloy hielt mich auf und sagte, »Ich werde dich mitnehmen. Ich gehe mit meinem Freund essen. Bitte lass mich in Ruhe, Mann. Hör einfach auf. Nein, ich werde dich nach Montana bringen. Steig in mein Auto. Lass deinen Freund. Ich kann mich um dich kümmern. Für den Rest deines Lebens.« Ich brauche eine Frau. Ich weiß, dass du mich liebst. Lüg mich nicht an. Er sagte all dies zwischen den Zähnen, leise und wütend. Er packte mein Handgelenk und versuchte, mich wegzuziehen. In diesem Moment riss Pam die Tür auf, schrie und zog an seinen Schultern. Dr. Malloy packte mich an den Haaren und riss sie fast aus. Dann kam mein anderer Held, Jackson, angerannt und warf ihn zu Boden, legte ihn in einen Kopfgriff. Alle schrien und drehten durch. Ich war still und unter Schock. Die Polizei wurde gerufen, er wurde verhaftet und in Handschellen abgeführt. Das Letzte, was er sagte, war, »Du gehörst mir.« Es wurde eine einstweilige Verfügung erlassen. Ich erstattete keine Anzeige, da wir ohnehin bald umziehen würden, und ich wusste, dass ich bei der Arbeit geschützt war. Das Letzte, was ich hörte, war, dass er nach Montana zog, sein Geschäft schloss und verschwand. Also an den Naturheilkundler und Psychopathen, der mich belästigte und möglicherweise versuchte, mich zu entführen. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Obwohl mein Mann im Laufe der Jahre ein paar Schrotflinten gesammelt hat, die er dir gerne zeigen würde. Ich lebe in einem kleinen Haus, in einer ziemlich anständigen Nachbarschaft und arbeite auch von zu Hause aus. Mein Büro ist in einem kleinen Raum im Obergeschoss eingerichtet, mit meinem Schreibtisch direkt neben einem Fenster, das zur Vorderseite des Hauses zeigt. Ich mag es, das Fenster öffnen zu können, um frische Luft hereinzulassen oder die Aussicht zu genießen, wenn das Wetter schön ist. Dies geschah gerade, als der Herbst begann, also hatte ich das Fenster fast den ganzen Tag über geöffnet. An einem normalen Tag, gegen Mittag, saß ich wie üblich an meinem Schreibtisch und arbeitete, als ich etwas draußen vor dem Fenster bemerkte. Da stand ein Mann am Ende meiner Einfahrt, nicht vorbeigehend oder anhaltend, um sich einen Schuh zuzubinden oder so etwas. Er stand einfach da und schaute in Richtung meines Hauses. Ich konnte nicht sagen, ob er mich durch das Fenster sah, aber nach ein paar Sekunden des Beobachtens ging er weg. Ich fand das sehr seltsam, aber das war es auch schon. Was hätte ich sonst denken oder tun sollen? Ich machte mit meiner Arbeit weiter und schaute gelegentlich aus dem Fenster. Aber da ich nichts weiter sah, machte ich mir nicht allzu viele Sorgen. Am nächsten Tag setzte ich meine Routine fort. Ich machte mich an die Arbeit und war den ganzen Tag über ziemlich beschäftigt. Ich hatte mehrere Videokonferenzen mit meinen Kollegen. Während einer dieser Anrufe ließ ich mich ablenken und schaute wieder aus dem Fenster. Da stand derselbe Mann an derselben Stelle am Ende der Einfahrt und schaute wieder in Richtung des Hauses, genau wie zuvor. Diesmal war es 10-mal beunruhigender und gruseliger. Warum zum Teufel war er zurück? Ich muss ihn eine Weile angestarrt haben, denn einer meiner Kollegen bemerkte, dass ich besorgt aussah und fragte, ob alles in Ordnung sei. Ich sagte ja und versuchte, mich auf das Meeting zu konzentrieren, aber ich schaute immer wieder nach draußen. Der Mann stand etwa eine Minute lang dort und als ich wieder hinsah, war er weg. Der Rest des Arbeitstages zog sich endlos hin. Ich konnte nicht aufhören, an diesen Typen zu denken, der zu meinem Haus hinüberstarrte. Es war so seltsam. Als ich mit der Arbeit fertig war, ging ich nach draußen und lief um meine Einfahrt herum, um nach einem Grund zu suchen, warum jemand so auf mein Haus schauen würde. Alles schien normal, obwohl ich bemerkte, dass von der Stelle, an der der Mann stand, das Fenster meines Büros deutlich sichtbar war. Was bedeutete, dass er mich wahrscheinlich sehen konnte, wie ich ihn beobachtete. Ich ging wieder hinein und machte Abendessen. In dieser Nacht sprach ich mit meinem Bruder am Telefon und erwähnte, was passiert war. Er stimmte zu, dass es seltsam war, sagte aber, es sei wahrscheinlich nichts. Nachdem ich aufgelegt hatte, setzte ich mich hin, um fernzusehen, in der Hoffnung, mich abzulenken. Ein paar Stunden vergingen. Es war gegen 21 Uhr. Ich hatte die Lautstärke der Sendung leiser gedreht, weil ich müde war, aber mit der leisen Lautstärke konnte ich hören, was wie Schritte vor meinem Haus klang. Ich sprang schnell vom Sofa auf und schaute zur Haustür. Die Schritte kamen näher, hielten für einen kurzen Moment an und entfernten sich dann wieder. Ich eilte zur Tür und schaute durch den Türspion. Ich konnte nur schemenhaft eine Gestalt sehen, die zur Straße ging. Als sie weg war, öffnete ich die Tür und bemerkte sofort einen Zettel, der auf der Rückseite befestigt war. Er war kurz und sagte einfach: "Pat, mach die Tür auf." Ich war nicht nur verwirrt, sondern auch verängstigt. Wie wussten sie meinen Namen? Und was sollte dieser Zettel bedeuten? Sie hatten nicht einmal geklingelt oder lange genug gewartet, damit ich die Tür öffnen konnte, obwohl ich das sowieso nicht getan hätte. Das war genug, um die Polizei zu rufen. Zwei Beamte kamen und ich erzählte ihnen alles. Leider konnten sie nicht viel tun. Sie machten sich nur Notizen und sagten mir, ich solle anrufen, wenn noch etwas passieren würde. Das machte mich nicht wirklich sicherer. Ich blieb diese Nacht lange wach, lag im Bett und konnte nicht schlafen. Ich lag buchstäblich stundenlang da und dachte an diesen Mann, der mein Haus belauerte, und an den gruseligen Zettel, den er hinterlassen hatte. Dann, kurz vor 2 Uhr morgens, hallte ein Klopfen an der Haustür durch das ansonsten stille Haus. Mein Körper erstarrte. Die Stille im Haus war jetzt ohrenbetäubend, während ich ängstlich lauschte. Nach ein paar Sekunden klopfte es erneut. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Ich nahm mein Telefon und rief die 911 an. Sie schickten sofort Beamte, aber das Klopfen ging die ganze Zeit weiter, während ich wartete auf beunruhigende Weise. Es wurde nie lauter, schneller oder aggressiver. Es war immer wieder dasselbe Klopfen, das durch die Flure meines Hauses hallte. Die Telefonistin informierte mich, dass die Polizisten 2 Minuten entfernt seien, und kurz darauf gab es eine längere Pause zwischen den Klopfgeräuschen. 15 Sekunden, dann 30, dann eine ganze Minute. Als die Beamten eintrafen, war niemand an der Tür. Sie kamen wieder zu spät. Ich erzählte ihnen, was passiert war, und diesmal schienen sie es ein wenig ernster zu nehmen, aber es war immer noch nicht genug, um etwas dagegen zu unternehmen. Sie sagten, sie würden in den nächsten Wochen einen Beamten in der Gegend patrouillieren lassen. Diese Wochen vergingen, und der Mann kehrte nie wieder zu meiner Tür oder ans Ende der Einfahrt zurück, soweit ich weiß. Es sind Monate vergangen und seitdem ist nichts mehr passiert. Trotzdem macht mir der Gedanke an den gruseligen Zettel, der mir sagte, ich solle die Tür öffnen, und dann das Klopfen um 2 Uhr morgens immer noch Angst. Es ist einfach erschreckend. Da ist auch der Gedanke, dass sie zurückkommen könnten, der in meinem Kopf herumschwirrt. Ich weiß nicht, was sie wollten, wer sie waren oder ob sie wirklich für immer weg sind. Dies geschah, als ich in der ersten Klasse der Highschool war. Die Stadt, in der ich lebte, war klein und, könnte man sagen, ziemlich altmodisch im Vergleich zu heutigen Orten. Sie war von Wäldern umgeben und die Gebäude und Häuser standen nicht so dicht beieinander. Mein Haus lag mitten im Wald. Meine Eltern hatten ein ziemlich großes Grundstück und mein Vater hatte das Haus mit der Hilfe seines Vaters gebaut. Jedenfalls gab es keine richtige Straße oder eine asphaltierte Einfahrt dort, sondern nur einen Erdweg, sodass die Schulbusse keine Haltestelle bei unserem Haus hatten. Ich musste eine Meile bis zum Haus eines Freundes laufen, um abgeholt zu werden, oder einfach die zusätzliche Strecke direkt zur Schule laufen. Normalerweise lief ich den ganzen Weg zur Schule. Es war ein typischer Tag, soweit ich das beurteilen konnte. Ich lief den Pfad von meinem Haus entlang und genoss die ruhigen Geräusche des Waldes am Morgen, als ich vor mir ein Auto sah. Es war nicht das Auto meiner Eltern oder von jemandem, den ich kannte, und es stand direkt auf dem Pfad. Dieser Pfad führte nur zu und von unserem Haus, also war es ungewöhnlich, dass jemand dort war. Ich weiß nicht, ob ich jemals zuvor ein fremdes Auto dort gesehen hatte. Ich fühlte mich unwohl, als ich daran vorbeigehen musste. Im Auto saß eine Frau. Sie sah aus, als wäre sie zwischen 35 und 40 Jahre alt, mit ausgeprägten Augenringen und zerzaustem schwarzem Haar. Sie sah mich an, aber ich senkte meinen Blick. Ich konnte spüren, wie ihre Augen auf mir ruhten, während ich vorbeiging. Ich beschleunigte meine Schritte und erreichte die Schule. An diesem Abend beim Abendessen erwähnte ich meinen Eltern, was passiert war, und fragte sie, wer diese Person war und warum sie dort gewesen war. Beide sahen besorgt und verwirrt aus. Sie sagten mir, die Frau hätte sich wahrscheinlich verirrt und ich solle mir keine Sorgen machen, aber ich konnte die Besorgnis in ihren Augen sehen. In der folgenden Woche brachten sie mich mit dem Auto zur Schule, was ungewöhnlich war, da beide früh zur Arbeit mussten, gegen 6 Uhr morgens, also mussten sie die ganze Woche über zu spät zur Arbeit gekommen sein, nur um mich zu fahren. Ehrlich gesagt dachte ich, das sei eine Überreaktion, da ich mich alt genug fühlte, auf mich selbst aufzupassen, aber ich wusste, dass meine Eltern nur vorsichtig sein wollten. Am Montagmorgen der nächsten Woche packte ich meinen Rucksack und machte mich auf den Weg. In der vergangenen Woche hatten wir die Frau und ihr Auto nicht gesehen, also war ich nicht mehr besorgt. Doch diesmal, als ich dieselbe Stelle im Wald erreichte, war sie wieder da, saß in ihrem Auto und starrte mich an. Ich bekam fast einen Herzinfarkt. Das war zu viel, um ein Zufall zu sein. 2-mal auf dem Pfad zu erscheinen, der im Grunde unsere Einfahrt war, an derselben Stelle zu parken und nur dann aufzutauchen, wenn ich alleine ging. Ich beschloss, den Weg durch den Wald abzukürzen, anstatt wieder an ihr vorbeizugehen. Ich machte ein paar Schritte vom Pfad weg, aber die Frau bemerkte es sofort. Sie startete ihr Auto und fuhr näher an mich heran. Ich tat so, als würde ich sie nicht sehen, und ging schneller weiter in den Wald hinein. Ich hörte, wie sie die Autotür öffnete und ihre Schritte das Laub hinter mir knirschen ließen, aber dann rief sie mich bei meinem Namen, meinem vollständigen Namen, mit einer unheimlich ruhigen und liebevollen Stimme. Ich drehte den Kopf und sah sie an. Sie hatte einen leeren Blick und einen ausdruckslosen Gesichtsausdruck. Ihre Augen wirkten müde und schwer und sie sah krank aus. Ich rannte so schnell ich konnte und nachdem ich sie aus den Augen verloren hatte, machte ich einen Umweg durch den Wald zurück zu meinem Haus, wo ich meine Eltern anrief. Sie riefen die Polizei und kamen sofort nach Hause. Was ich nicht erwartet hatte, war, dass meine Eltern genau wussten, wer diese Frau war. Es war die Ex-Frau meines Vaters von vor fast 2 Jahrzehnten. Anscheinend hatte sie seit einiger Zeit psychische Probleme und hatte beängstigende Episoden, in denen sie sich auf etwas fixierte und verstörende Dinge tat. An dem Tag, als ich ihnen sagte, dass ich sie gesehen hatte, meldeten meine Eltern es der Polizei, da sie wussten, dass es sie sein musste. Die Polizei unternahm jedoch nichts dagegen. Sie besuchten sie nur und sagten, sie sähe normal aus. Die ganze Woche über hatte sie unser Haus ausspioniert, da sie wusste, dass ich, sobald meine Eltern früh zur Arbeit gingen, alleine zur Schule laufen würde. Meine Eltern erzählten mir nie, was danach mit ihr geschah oder was sie mir antun wollte oder warum sie es tat. Ich hoffe, dass so etwas nie wieder passiert. Dies geschah im Jahr 2019. Ich arbeitete in einem Lebensmittelgeschäft, meistens in Schichtschluss, und lebte allein in einer kleinen Einzimmerwohnung. In dem Geschäft hatten wir viele Stammkunden, Leute, die ständig kamen und meistens zur gleichen Zeit. Einer dieser Kunden war ein Mann, der ein paar Mal pro Woche kurz vor Geschäftsschluss auftauchte. Niemand kannte seinen Namen, aber jeder kannte ihn, weil niemand Kunden mochte, die 10 Minuten vor Ladenschluss kamen. Da ich normalerweise der einzige Kassierer war, war ich derjenige, der mit ihm interagierte. Er war immer ein bisschen seltsam. Er sprach nicht viel und hatte immer einen müden Blick. An diesem Abend kam er wie immer, kurz vor Ladenschluss. Er nahm ein paar Dinge und kam zur Kasse. Ich scannte alles ein, er bezahlte und ging. Wir tauschten nicht mehr als ein einfaches Grußwort aus. 10 Minuten später schloss ich die Kasse, verbrachte ein paar Minuten mit Aufräumen, stempelte mich aus und ging um 22.15 Uhr. Als ich zu meinem Auto ging, bemerkte ich, dass der Mann immer noch auf dem Parkplatz stand. Er stand unbeholfen neben seinem Auto, die Hände an den Seiten und starrte einfach in Richtung des Geschäfts. Ich stieg in mein Auto und fuhr nach Hause. Am nächsten Tag hatte ich keinen Dienst, also blieb ich etwas länger auf als gewöhnlich. Ich ging erst um 1 Uhr morgens ins Bett. Nur wenige Momente, nachdem ich mich ins Bett gelegt hatte, erleuchtete ein helles Licht mein Zimmer durch eines der Fenster. Ich dachte, es wäre ein Nachbar, der nach Hause kam. Also schenkte ich dem keine Beachtung. Nach einer Sekunde ging das Licht aus, was mir unbewusst bestätigte, dass es nur die Scheinwerfer eines Autos waren. Ich schlief ein paar Minuten später ein. Mitten in der Nacht wachte ich auf, weil ich dachte, ich hätte das Geräusch meines Telefons gehört. Da ich halb im Schlaf und mitten in einem Traum war, war es schwer zu unterscheiden, was real war und was nicht. Ich rieb mir die Augen und griff nach meinem Telefon auf dem Nachttisch. Es war schwarz. Es gab keine Nachrichten oder Anrufe. Ich war mir nicht sicher, was ich denken sollte. Ich wollte es ignorieren und wieder einschlafen, da ich nicht einmal ganz wach war. Aber etwas zog meine Aufmerksamkeit auf sich, als ich mich umdrehte. Die Tür zu meinem Zimmer stand leicht offen, nicht weit genug, um Licht hereinzulassen, aber sie war nicht vollständig geschlossen. Ich schließe meine Zimmertür immer, also weckte mich der Anblick, dass sie nicht vollständig geschlossen war, sofort auf. Ich stand vom Bett auf und ging zur Tür, um sie zu schließen und zu sehen, ob sie vielleicht aus irgendeinem Grund klemmte. Sie schloss sanft, wie immer. Also gab es keine Möglichkeit, dass ich sie versehentlich offen gelassen hatte. Ich spürte, wie mein Körper zu zittern begann und mein Herz heftig klopfte. Obwohl alles dagegen sprach, versuchte ich mich immer noch davon zu überzeugen, dass es nichts war. Ich versuchte, an jede mögliche Erklärung zu denken, die nicht beunruhigend war. Aber mein Gedanke kehrte zu dem Licht zurück, das ich vor dem Einschlafen gesehen hatte. Ich ging zum Fenster und schaute durch die Jalousien. Da stand ein Auto in meiner Einfahrt. Ich konnte nur das Heck sehen, aber ich spürte eine Welle der Panik. Wer war in meinem Haus? Und war jemand mit mir drinnen? Ich eilte zur Tür und schaltete das Licht ein. Ich stand dort, neben der Tür, in Panik und dachte nach, realisierte, dass ich der Sicherheit halber die 911 anrufen sollte. Ich schaute zum Nachttisch, wo mein Telefon lag, und gerade als ich dorthin gehen wollte, sah ich ein Auge, das mich durch einen Spalt im Schrank ansah. Mein Körper zitterte und ich stieß einen Schrei aus. Dann drehte ich mich um und rannte aus meinem Haus. Bis ich einen Nachbarn fand, der die Tür öffnete und die Polizei für mich anrief, waren mindestens 15 Minuten vergangen. Das Auto in meiner Einfahrt stand immer noch da, als die Beamten eintrafen. Aber der Mann war bereits verschwunden. Es dauerte nicht lange, bis sie ihn mit Hilfe des Autos aufspürten und mir wurde schwindelig, als sie herausfanden, dass es der Mann aus dem Lebensmittelgeschäft war. Seine Gründe für alles ergaben keinen Sinn, aber es war klar, dass er mich schon eine Weile beobachtet hatte und dass seine Absichten nicht gut waren. Ich glaube, der einzige Grund, warum ich in dieser Nacht aufwachte, war, dass das Telefon des Mannes klingelte, während er sich versteckte und er es genau in dem Moment ausschaltete, als ich aufwachte. Wenn das nicht passiert wäre, weiß ich nicht, was mit mir geschehen wäre oder ob ich jetzt hier wäre. Diese Geschichte ereignete sich letztes Jahr während meines Urlaubs in Malolo City, Philippinen. Ja, ich bin Filipino. Und auch hier gibt es viele unheimliche Begegnungen mit betrunkenen Menschen. Es ist immer gefährlich für junge Mädchen, nachts alleine unterwegs zu sein. Und das spiegelt sich in den Nachrichten wider, die fast täglich über alle möglichen schrecklichen Dinge berichten. Ich hätte nie gedacht, dass ich selbst eine ähnlich beängstigende Erfahrung machen würde, wie sie viele Mädchen gemacht haben, einfach weil ich ein 20-jähriger Mann bin. Es geschah eines Nachts gegen 1 Uhr morgens. Zu dieser Zeit litt ich unter Depressionen und dachte daran, spazieren zu gehen. Das Mädchen, das ich zu erobern versuchte, hatte mich kategorisch abgelehnt und ich fühlte mich sehr niedergeschlagen. Also ging ich raus, um ein paar traurige Lieder zu hören, während ich am Rande eines Dorfes namens San Isabel spazierte. Plötzlich sah ich einen großen schwarzen SUV, der hinter mir herfuhr, laut rumpelte und die Musik aufgedreht hatte. Zuerst schenkte ich ihm keine Beachtung, aber dann verlangsamte der SUV hinter mir das Tempo und wurde still, während ich weiterlief. Ich konnte sehen, dass das Fahrzeug mir folgte, und dann begann es, die Scheinwerfer aufzublinken, als wollte es meine Aufmerksamkeit erregen. Ich blieb stehen und schaute zurück, und ich sah 2 Männer im Auto. Ich erinnere mich, dass sie etwa 40 Jahre alt aussahen. Sie grinsten unheimlich und winkten mir zu, während sie lachten. Ich dachte, sie machten nur Witze, also ignorierte ich sie und ging weiter. Leider hörten sie nicht auf. Sie folgten mir weiter und blinkten mit den Scheinwerfern, aber jetzt mischten sich ihre bösen Lacher mit Pfiffen und anzüglichen Bemerkungen. Sie riefen Worte wie »Liebling« und »Baby« zu mir herüber. Belästigung ist hier auf den Philippinen üblich, wie in jedem anderen Land der Welt, aber dass ein Mann belästigt wird, ist fast unerhört. Es sei denn, man ist im Gefängnis. Es gibt einige Fälle, aber die Öffentlichkeit ignoriert sie meist. Die philippinische Gesellschaft ist in Bezug auf diese Art von Verbrechen gegenüber Mädchen voreingenommen. Wenn du ein Mann bist und in so etwas gerätst, als gut aussehender philippinischer Macho, kannst du nur durchhalten und aufhören, dich wie ein Baby zu verhalten. In diesem Moment dachte ich, dass sie mich vielleicht mit einem Mädchen verwechselt hatten. Ich habe einen schlanken und kleinen Körper und ich trug eine rosa Kapuzenjacke und sehr enge Jeans. Also nahm ich die Kapuze ab und starrte sie an, um ihnen mein Gesicht zu zeigen und zu beweisen, dass ich ein Mann war. Das hielt sie auch nicht auf. Tatsächlich begannen sie, Geräusche wie »Oh« und »Sehr gut« zu machen. Der Fahrer war der gruseligste von beiden, sah mir direkt in die Augen und grinste, machte diese »netter Junge von nebenan« Gesichter, aber auf eine viel unheimlichere und beängstigendere Weise. Unbeeindruckt blieb ich standhaft und hob, ohne lange zu überlegen, mein T-Shirt, um ihnen meine Brust zu zeigen und zu beweisen, dass ich kein Mädchen war. Ich schrie sie an. »Ihr Idioten, ich bin kein Mädchen!« Das war ein großer Fehler. Es machte sie nur noch aufgeregter. Sie begannen sich zu begeistern und sich über die Zähne zu lecken, als wäre ich ein Stripper. Beschämt und sehr wütend schrie ich sie erneut wegen ihrer Dummheit an und hob meine Fäuste, um sie zu einem Kampf herauszufordern. Wie gesagt, ich litt damals unter Depressionen, also funktionierten meine kognitiven Fähigkeiten nicht gut und diese Typen machten meine einsame Nacht noch schlimmer. Ein weiterer großer Fehler. Ich hätte von Anfang an wissen sollen, dass diesen Idioten egal war, ob ich ein Junge oder ein Mädchen war. Der Fahrer starrte mich eine halbe Minute lang an, bevor er die Tür öffnete und aus seinem Auto stieg. In diesem Moment sah ich, beleuchtet von den Scheinwerfern seines Autos, seine leuchtend roten Augen und seine schwankende, unsichere Haltung. Es war offensichtlich, dass er nicht bei Sinnen war. Er stand neben seinem Auto, hob den unteren Teil seines T-Shirts und dort sah ich, dass er eine Pistole in seiner Hose stecken hatte. Er grinste, während er meine Reaktion beobachtete. Mein Gefühl von Mut verflog. Zu dieser Zeit gab es auf den Philippinen, mit dem Drogenkrieg und allem, viele Fälle von Menschen, die auf der Straße erschossen wurden. Ich war sprachlos, als er mir die Pistole zeigte. Der andere Typ im Auto lachte aufgeregt und starrte mich an. Trotz der Angst, die meinen ganzen Körper durchzog, atmete ich tief durch und öffnete meinen Mund, um zu fragen: »Freund, was willst du von mir?« »Wenn sie nur mein Geld wollten, hätte ich es ihnen gerne gegeben. Wenn sie mich zum Spaß verletzen wollten, um Gottes Willen, nein.« Der Fahrer, mit seinen Augen immer noch auf mich gerichtet, sagte leise und ruhig: »Du bist der, den ich will. Du bist der, nach dem ich gesucht habe, Hübscher.« Ich war verängstigt, fast am Rande des Todes, während sie mit mir sprachen. Ich konnte nicht glauben, dass ich wirklich in dieser Situation war. Trotz der Angst, die meinen ganzen Körper erfasste, schaffte ich es, ein wenig über die Kitschigkeit ihrer Antworten zu lachen. Sie begannen ebenfalls zu lachen. Ich schüttelte einfach den Kopf und rannte, ohne lange zu überlegen, so schnell ich konnte davon. Ich nahm dunklere und schmalere Straßen, Orte, an denen ich sicher war, dass sie mir mit ihrem Auto nicht folgen konnten. Während ich rannte, wusste ich nicht, ob sie mich verfolgten, aber ich konnte immer noch ihr Lachen in der Nacht hören. Ich kam nach Hause und ging direkt ins Bett. Ich lag dort, verängstigt, wachsam und lauschte auf jedes Geräusch von SUVs draußen. Ich fühlte mich erst am nächsten Morgen sicher genug, um zu schlafen. Es war schade, dass ich mir das Nummernschild des Autos nicht gemerkt hatte. Obwohl diese Erinnerung immer noch in meinem Kopf ist, ist das Gefühl der Angst jetzt verschwunden und wurde durch Neugier und Ungläubigkeit ersetzt. Ich versuchte, die Meinungen meiner Freunde zu meiner Erfahrung einzuholen, aber selbst sie wussten nicht, was sie denken sollten. Das Einzige, was sie tun konnten, war, mich über mein Pech zu trösten. Hier in dieser Community fühlt es sich jedoch großartig an, es mit Menschen teilen zu können, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Als ich in der ersten Klasse war, freundete ich mich mit einem Jungen namens Stan an. Er war ein paar Jahre älter als ich, aber er hatte eine Schwester in meinem Alter, mit der ich auch befreundet war. Außerdem hatte ich ein riesiges Schwarm auf seinen älteren Bruder James. Ich war dieses Mädchen, das die armen, desinteressierten Jungen über den ganzen Schulhof jagte. Den Kontakt zu den dreien verlor ich ungefähr in der Mittelschule. Als Facebook aufkam, begann ich mich mit Leuten zu verbinden, mit denen ich zur Schule gegangen war. Es war eine mittelgroße Schule, vom Kindergarten bis zur 8. Klasse. Also war man im Grunde all diese Jahre über mit der gleichen Gruppe von Kindern zusammen. Ich denke, das schuf ziemlich starke Bindungen, da viele von uns den Kontakt hielten, nachdem wir auf die Highschool gewechselt waren, auch wenn wir uns schließlich auseinanderlebten. Deshalb war ich immer sehr aufgeregt, wenn ich mich wieder mit diesen Leuten verband. Allerdings waren nicht alle diese Verbindungen positiv. Eines Tages erhielt ich eine Freundschaftsanfrage von Stan, aber unter einem anderen Namen. Die Nachrichten waren vom Typ: »Wie geht's dir?« und »Was hast du so gemacht?« Dann begann er, Nachrichten über mein Aussehen zu schicken. Sie waren nicht obszön, aber sie machten mich unwohl. Er fing an, mich unter Druck zu setzen, dass wir uns treffen sollten. Ich kann es nicht erklären, aber ich hatte ein sehr seltsames Gefühl bei ihm. Also vermied ich es, Pläne zu machen. Er blieb beharrlich und schließlich hörte ich auf seine Nachrichten zu antworten. Ich sollte auch erwähnen, dass Stan, als ich seine Freundschaftsanfrage annahm, buchstäblich jedes meiner Fotos durchging und sie mit »Gefällt mir« markierte. Das hätte mein erstes Warnzeichen sein sollen, aber ich ließ es durchgehen. Dann begann ich, Nachrichten von Freunden und sogar einigen Familienmitgliedern zu bekommen, die mich nach ihm fragten. Stan schickte Freundschaftsanfragen an so ziemlich jeden. In dem Moment dachte ich: Das ist seltsam. Aber die Dinge wurden wirklich seltsam, als meine Cousine mir mitteilte, dass Stan nicht nur versucht hatte, sie als Freundin hinzuzufügen, sondern ihr auch eine Nachricht geschickt hatte, in der er alle möglichen Dinge über mich fragte, wie meine Vorlieben oder die Orte, die ich häufig besuchte. Meine Cousine war besorgt, dass er diese Art von Nachrichten an andere Leute schickte, die ihm sagen könnten, was er wissen wollte. Ich erwog, Stan eine Nachricht zu schicken, um ihm zu sagen, er solle Abstand halten. Aber ich entschied mich einfach dafür, ihn zu blockieren und alle meine Facebook-Einstellungen so privat wie möglich zu machen. Ich schickte auch eine Massennachricht an alle meine Freunde und Familienmitglieder, in der ich sie über die Situation informierte und sie höflich bat, keine persönlichen Informationen preiszugeben. Ich war mit James befreundet gewesen, aber ich blockierte ihn ebenfalls, um zu verhindern, dass Stan Zugriff auf irgendetwas hatte. Die Dinge blieben ungefähr eine Woche lang ruhig, aber dann begannen Freundschaftsanfragen von zufälligen Konten einzutrudeln. Einige hatten keine Fotos, andere hatten zufällige Bilder und sie kamen mit Nachrichten, die klarmachten, dass sie alle von Stan waren, voll von unangenehmen Kommentaren über mein Aussehen und wie er sich mit mir verbinden wollte. Und das ist noch milde ausgedrückt. Jeden Tag hatte ich ein neues Konto zu blockieren. Ich kontaktierte Facebook wegen der Situation, aber sie boten nicht viel Hilfe an. Schließlich hörte alles auf, als ich Stan mit polizeilicher Intervention drohte. Der Frieden hielt ungefähr ein Jahr, bis ich eine Freundschaftsanfrage von einem Mädchen erhielt, mit dem ich auch zur Schule gegangen war, namens Kelsey. Wir sprachen häufig, sowohl online als auch am Telefon. Sie wollte, dass wir ausgehen, also sprachen wir darüber, aber dann begann sie, immer mehr zu drängen. Ich begann wieder dieses seltsame Gefühl zu haben, als ob etwas nicht ganz stimmte. Dann kam der Hammer. Kelsey und Stan gingen aus. Wir waren alle in den gleichen Klassen gewesen, also war es nicht seltsam, dass sie sich kannten, aber dass sie zusammen waren, war es schon. Ich konfrontierte Kelsey damit und blockierte sie, aber da wir am Telefon gesprochen hatten, hatten sie natürlich meine Nummer. Beide begannen wie verrückt anzurufen und zu texten, ohne aufzuhören. Schließlich musste ich meine Telefonnummer ändern. Es ist jetzt über 10 Jahre her, seit all das passiert ist, und ich habe nichts mehr von Stan gehört. Kelsey versuchte kürzlich, mich mit einem anderen Konto hinzuzufügen. Ich überprüfte ihr Facebook und sah, dass sie mit einem anderen Mann verheiratet ist, ohne eine Spur von Stan. Ich werde jedoch kein Risiko eingehen, also habe ich sie dauerhaft blockiert. Ich war ungefähr 10 Jahre alt und lebte im Nordosten der Vereinigten Staaten. Eines Nachmittags ging ich von der Schule nach Hause, als ich einen Mann vor mir auf dem Weg sah, der auf den Bürgersteig zusteuerte. Meine Gedanken schweiften, also schenkte ich ihm kaum Beachtung. Er hatte ein leichtes Hinken, was ihn im Hintergrund meiner Tagträume auffällig machte. Ich ging weiter und seine Route begann sich mit meiner zu kreuzen. Ich reagierte nicht und ich sah auch den Stoffbeutel, den er in der Hand hielt, nicht bis er direkt neben mir war und ihn mir über den Kopf warf. Ich spürte, wie sich der Beutel mit einem kräftigen Ruck um meinen Hals legte, während ich innerhalb von Sekunden vom Boden hochgehoben wurde. Er warf mich auf den Rücksitz eines Lieferwagens und fuhr weiter, als wäre nichts geschehen. Mein Körper schmerzte sofort durch das Trauma, wie ein Stoffpuppe ungesichert auf den kalten Metallboden eines fahrenden Fahrzeugs geworfen worden zu sein. Betäubt durch den plötzlichen Angriff vergingen mehrere Minuten, bevor ich anfing zu schreien und zu weinen, als mir klar wurde, dass ich entführt worden war und meine Familie nie wieder sehen würde. Ich spürte, wie sich meine Brust bei diesem Gedanken zusammenzog. Kurz nachdem ich zu weinen begann, spürte ich, wie sich die Schwerkraft unter mir veränderte, als der Lieferwagen am Straßenrand anhielt. Der Mann stand von seinem Sitz auf, hob die Kapuze und stopfte mir ein Tuch in den Mund. Ich dachte, er würde nie aufhören zu fahren. Es fühlte sich an, als würden Tage vergehen, während ein brennendes Gefühl meine Gelenke und Knochen durchzog, als ich gegen das ungepolsterte Rahmenwerk des Lieferwagens schlug. Als wir schließlich anhielten, konnte ich Stimmen hören, die durch die dünnen Wände des Fahrzeugs gedämpft waren. Sie brachten mich in ein normal aussehendes Haus, ein paar hundert Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Nach ein paar Wochen wurde mir klar, was ich tun musste, um zu überleben. Ich werde nicht ins Detail gehen, aber ich wurde mehrere Monate lang körperlich und emotional misshandelt und gefoltert. Alles, was ich tat, wurde genau überwacht. Essen, schlafen, auf die Toilette gehen, alles. Es dauerte nicht lange, bis dies mein Leben wurde. Mein Entführer war eine feste und dauerhafte Figur in meiner Geschichte. Der Mann mit dem Hinken. Er war kahl, mit schweren Narben auf der Kopfhaut und im Gesicht, als hätte er viele Kämpfe hinter sich. Er hatte ein grünes und ein blaues Auge. Jedes Mal, wenn er ein kurzärmliches Hemd trug, war eine Tätowierung auf seinem Unterarm zu sehen. Eine stilisierte Schrift, die Annabelle, meinen zweiten Vornamen, zusammen mit meinem Nachnamen zeigte. Jedes Mal, wenn ich es sah, wurde mir übel. Indem ich es vermied, ihn zu verärgern oder aus der Reihe zu tanzen, gewann ich schließlich genug Vertrauen, dass er mich im Haus herumlaufen und mir Essen holen ließ, wenn ich hungrig war, ohne mich ständig zu überwachen. Die Spannung des gegenseitigen Misstrauens, die die ersten Monate dominiert hatte, schien sich in ein verdrehtes Gefühl von Normalität aufzulösen. Eines Tages zeigte er mir sein Zimmer. Es waren Fotos von mir an allen Wänden. Viele waren aus der Zeit, in der ich seine Gefangene war. Aber es gab auch Fotos, die gemacht worden waren, bevor er mich entführt hatte. Es gab Fotos von mir, wie ich draußen ging. Fotos von mir, wie ich in meinem Zimmer schlief. Es kostete mich jede Faser meines Willens zusammenzubrechen, während mich die Erinnerungen an mein früheres Leben überwältigten. Ich wollte verzweifelt nach Hause, aber ich konnte ihn das nicht wissen lassen, besonders als er anfing, sich zu öffnen und mir zu vertrauen. Gott sei Dank war ich klug genug, das zu wissen. Ein paar Wochen später schaffte ich es, ihn zu überreden, mich mit ihm einkaufen zu lassen. Die einzige Bedingung war, dass ich die ganze Zeit über seine Hand halten musste, während wir draußen waren. Er musste auf die Toilette und ließ mich versprechen, still zu bleiben, während er ging. Sobald er außer Sichtweite war, rannte ich wie verrückt durch die Gänge des Ladens und suchte nach jemandem. Ich packte die erste Person, die ich finden konnte, und sagte ihr, dass ich entführt worden sei, und bat sie, die Polizei zu rufen. Die Polizei kam sehr schnell und schaffte es, ihn zu verhaften. Ich gab ihnen meine Adresse, und schließlich brachte mich jemand nach Hause. Die Beamten, die mich nach Hause brachten, sagten mir, dass der Mann Brian hieß. Ich sagte ihnen, dass ich ihn nie vor dem Tag gesehen hatte, an dem er mich nahm. Was ich nicht wusste, war, dass er mich 2 Jahre lang beobachtet hatte. Es dauerte eine Weile, bis ich das ganze Martyrium überwunden hatte. Aber damit du es weißt, mir geht es jetzt gut, auch wenn ich ein wenig paranoid bin. Die Geschichte, die ich ursprünglich erzählen wollte, hängt direkt mit all dem zusammen. Ungefähr 1 Jahr, nachdem ich nach Hause zurückgebracht worden war, war ich 12 Jahre alt und lebte wieder mein normales Leben auf dem Land, wo meine Eltern lebten. Meine beste Freundin Beth blieb wegen einiger familiärer Probleme bei uns, also gingen wir überall zusammen hin. Normalerweise ging ich barfuß und hielt Ausschau nach Schlangen oder Glasscherben auf den Feldwegen. Eines Tages ließ uns meine Mutter zur nächsten Tankstelle laufen, um Eis und Erfrischungsgetränke für ein geplantes Grillfest zu holen. Die Tankstelle war nur etwa 50 Meter von meinem Haus entfernt, praktisch in Hörweite von meinem Hinterhof. Als wir uns dem Laden näherten, packte Beth meine Hand und flüsterte: »Geh schneller!« Ich dachte, sie wäre einfach müde von der heißen Sonne, also beschleunigte ich meinen Schritt. Wir gingen ein paar Minuten durch den Laden, schauten uns Eiscreme und Energydrinks an, das Standardverhalten von ein paar frechen Kindern. Wir holten alles, was wir für das Grillfest brauchten, plus ein paar Eiscremes für uns. Auf dem Rückweg packte Beth wieder meine Hand, diesmal zitternd, mit Angst im Gesicht. Sie war übrigens erst 10 Jahre alt. In diesem Moment schaute ich zurück und sah einen Mann schnell hinter uns hergehen. Mein Geist ging in den Overdrive, überlegte, was zu tun war, während Blitze meiner schrecklichen jüngsten Vergangenheit durch meinen Kopf schossen. Ich sagte Beth, sie solle mein Telefon herausholen und meiner Mutter eine Nachricht schicken, um sie zu informieren, was los war. Ich zog ein Messer aus meiner Gesäßtasche und hielt es an meiner Seite, um sicherzustellen, dass der Mann es sah. Er verlangsamte sein Tempo, sobald er die Klinge sah. Als er sich entfernte, sagte ich Beth, sie solle sich keine Sorgen um die Nachricht machen, da wir fast zu Hause waren. Als wir ankamen, ging das Grillfest normal weiter. Wir halfen beim Zubereiten des Essens und aßen mit der Familie, vergaßen schnell den Schrecken, den wir erlebt hatten. Wir zogen uns sogar unsere Badekleidung an und spielten im Bach. Nach ungefähr 1 Stunde im Wasser spürte ich einen kräftigen Zug an meinem Shirt. Beth zog mich zu sich heran und zeigte auf die nahegelegene Brücke. »Der Mann ist zurück!« Ich schaute zur Brücke und spürte, wie sich meine Lungen mit Luft füllten, ohne andere Wahl, als nach Luft zu schnappen. Ich erkannte den Mann. Es war derselbe, der mich zuvor entführt hatte. Ich packte Beth und wir rannten Hand in Hand nach Hause. Sie fragte mich immer wieder, wer der Mann war, und ohne das Herz, ihr die ganze Wahrheit zu erzählen, sagte ich einfach, ich vertraue ihm nicht. Ich weiß nicht, warum ich in dem Moment nicht die Polizei rief. Als wir zu Hause ankamen, überkam mich ein Gefühl der Sicherheit und ich konnte mich entspannen. In weniger als einer Stunde waren wir in meinem Zimmer und schauten einen Film. Das Telefon klingelte und ich ging ran. Eine vertraute Stimme antwortete: »Du bist meine Puppe, du gehörst mir. Lauf nicht vor mir weg. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Denk dran, du solltest meine Einzige sein.« Ich legte auf. Mein Herz schlug bis zum Hals. Ich warf es in den Wäschekorb und schrie es an. Beth fragte mich, ob alles in Ordnung sei, und ich sagte ihr nur, es sei ein alter Freund, der sich wie ein Idiot benahm. Ich ging die Treppe hinunter, um sicherzustellen, dass alle Türen und Fenster verschlossen waren, und ging schließlich gegen 3 Uhr morgens schlafen. Ich wurde von dem Geräusch aufgeschreckt, wie meine Haustür eingetreten wurde, gefolgt von mehreren Stimmen, die schrien: »Polizei!« Ich hörte ihre schweren Schritte durch mein ganzes Haus rennen, bis sie schließlich in meinem Zimmer ankamen. Sie durchsuchten den ganzen Raum, die Schränke, hinter der Tür, und schließlich zogen sie den Mann unter meinem Bett hervor. Es war einer der traumatischsten Momente meines Lebens, und das Gefühl, beobachtet zu werden, hat mich nie ganz verlassen. Ich wollte diese Geschichte schon so lange erzählen, aber ich konnte es nicht. Danke, dass du mir geholfen hast, sie zu teilen. Ich hoffe, dass dies jemandem helfen kann, zu vermeiden, was mir passiert ist. Diese Geschichte beginnt, als ich noch ziemlich jung war und in meinem Heimatstaat Mississippi lebte. Ich war mit meiner Mutter im Auto unterwegs, nachdem wir meine beiden Brüder bei meiner Großmutter abgesetzt hatten. Wir erreichten unser Ziel. Einen kleinen Gemischtwarenladen an der Ecke, nur ein paar Blocks von meinem Zuhause entfernt. Man muss bedenken, dass dies in den 80er Jahren war, also hatte meine Mutter kein Problem damit, mich für ein paar Minuten alleine im Auto zu lassen, mit den Fenstern ein wenig geöffnet. Trotzdem drehte sie sich, bevor sie ausstieg, zu mir um und sagte streng: »Bleib im Auto und öffne niemandem die Tür.« Als sie anfing, zum Laden zu gehen, hörte ich, wie jemand sie beim Namen rief. Sie schaute zum Eingang, wo ein älterer Mann, den ich noch nie zuvor gesehen hatte, auf sie zukam, um sie zu begrüßen. Meine Mutter schien fröhlich, als sie ihn begrüßte und sich mit ihm unterhielt. Während sie sprachen, schaute er mich mit einem warmen Lächeln im Gesicht an. Er schien ein freundlicher Mann zu sein, ohne Anzeichen von bösen Absichten, und meine Mutter schien ihn zu mögen, also lächelte ich zurück. Nach ein paar Momenten ging meine Mutter in den Laden, um ein paar Dinge zu kaufen. Der ältere Mann sah ihr nach, wie sie hineinging, bevor er sich mir zuwandte. Da ich ein Kind war und ihn so freundlich mit meiner Mutter hatte reden sehen, fühlte ich mich wohl, mit ihm zu sprechen. Also öffnete ich das Fenster ein wenig weiter. Er begann, mir die typischen Fragen zu stellen, die man einem Kind stellt. »Wie alt bist du, Junge? Wie heißt du? Welche Art von Spielzeug magst du?« Wir hatten ein völlig normales Gespräch, bis der Mann eine komplette Kehrtwende machte. Das Beunruhigendste daran, der Grund, warum sich das so in mein Gedächtnis eingebrannt hat, war, dass sich nur die Worte, die aus seinem Mund kamen, änderten. Alles andere, sein Verhalten, sein Gesichtsausdruck und seine Stimme blieben genau gleich, mit diesem freundlichen Ton. »Ich werde dir beide Ohren abschneiden, dich an den Beinen aufhängen und dir die Kehle durchschneiden.« Die Worte flossen aus seinem sanften Gesicht, das immer noch lächelte. Ich war so verwirrt, weil er auf keine andere Weise beleidigend oder gefährlich wirkte. Mein kindlicher Verstand kämpfte darum, die dunkle Wendung des Gesprächs zu verarbeiten. Er trat vom Fenster zurück, drehte sich um und ging ruhig davon, während ich geschockt zurückblieb. Ein paar Minuten später kam meine Mutter aus dem Laden. Sie sah den Ausdruck des Schreckens in meinem Gesicht und fragte mich, was passiert war. Ich konnte es nicht erklären. Oder vielleicht war ich zu verängstigt, um etwas zu sagen. Ich weiß es nicht. Meine Mutter brach die Stille der Heimfahrt, als sie erwähnte, dass der ältere Mann Herrn G. hieß. Sie sagte, dass ihre Familie ihn kannte, seit sie jung war, aber sie war überrascht, ihn zu sehen, weil er seit über 10 Jahren verschwunden war. Aus irgendeinem Grund konnte ich ihr nicht erzählen, was passiert war, obwohl ich es wollte. Dieser Tag markierte den Beginn von 2 Jahren, in denen ich heimlich Angst hatte, zu diesem Laden zu gehen. Das Problem war, dass meine Mutter mich fast jedes Mal dorthin mitnahm, wenn wir meine Großmutter besuchten. Jedes Mal, wenn wir dort waren, tauchte Herr G. aus dem Nichts auf, sobald meine Mutter den Laden betrat. 1 Jahr später schaffte ich es, meinem Bruder und meinen Cousins von meinen unheimlichen Begegnungen mit diesem alten Mann zu erzählen, und wie zu erwarten, glaubte mir niemand. Eines Tages hatte meine Mutter es eilig und konnte meinen älteren Bruder nicht absetzen, also war er die ganze Zeit bei mir. Wir warteten auf dem Parkplatz, bis meine Mutter herauskam. Er versuchte immer noch, mich zu erschrecken, indem er sagte, Herr G. stünde direkt hinter mir. Ich war nervös und scannte ständig die Umgebung, um sicherzustellen, dass der alte Mann nicht in der Nähe war. Das Autofenster hinter mir war ein wenig weiter geöffnet als sonst, gerade so weit, dass jemand eine Hand hineinstecken konnte. Da stand eine Gruppe von Leuten in der Nähe des Ladeneingangs, erwachsene Männer, die lachten und miteinander sprachen. Während ich sie beobachtete, konnte ich sehen, wie sie alle zur Seite traten, als ob sie versuchten, etwas nicht zu sehen. Plötzlich spürte ich einen Tritt in meinen Rücken und drehte mich um, um ein erschreckendes Bild zu sehen. Mein Bruder, der nach Luft schnappte, während große, faltige Hände seinen Hals fest umklammerten. Ungläubig ließ ich meinen Blick zum Fenster schweifen, wo Herr G. draußen am Auto stand und mich mit demselben sanften, lächelnden Gesichtsausdruck anstarrte. Er murmelte etwas in einer seltsamen Sprache, die ich noch nie zuvor gehört hatte. Er ließ meinen Bruder los und entfernte sich langsam vom Auto, ging um den Laden herum und verschwand im Wald dahinter. Die Gruppe von Männern, die dort gestanden hatte, zerstreute sich schnell, ging in verschiedene Richtungen und vermied offensichtlich den Augenkontakt mit uns, während wir im Auto saßen, 2 Kinder, die hysterisch weinten. Meine Mutter kam aus dem Laden gerannt und eilte zum Auto, um zu sehen, ob alles in Ordnung war. Wir waren immer noch sehr aufgeregt, aber mein Bruder schaffte es, sich genug zu beruhigen, um ihr zu sagen, dass es Herrn G. gewesen war. Sie sah uns für ein paar Sekunden mit einer Mischung aus Erstaunen und Entsetzen an. Sie sagte uns, dass der alte Mann ein paar Tage zuvor im Alter von 87 Jahren gestorben war. Sie sagte, sie würde sich darum kümmern. Ich wusste nicht genau, was sie damit meinte. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass dies das letzte Mal war, dass wir den Mann gesehen haben. Aber nachdem ein weiteres Jahr vergangen war, gingen wir ein letztes Mal zu diesem Laden. Dieses Mal ließ uns meine Mutter, meinen Bruder und mich in den Laden gehen, anstatt uns im Auto zu lassen. Wir waren die ganze Zeit angespannt. Nach einem ereignislosen Einkauf luden wir das Auto und fuhren zu unserer Großmutter. Mein Bruder und ich spürten gleichzeitig ein Frösteln, als wir den Parkplatz verließen, also beschlossen wir widerwillig zurückzuschauen. Ein stechender Schrecken durchfuhr meinen ganzen Körper, als ich Herrn G. mitten auf der Straße hinter uns stehen sah, lächelnd und uns winkend. Mein Bruder und ich schrien und meine Mutter trat kräftig aufs Gas. Der Laden an der Ecke brannte kurz darauf ab. Ich weiß nicht, wer es getan hat, ob es ein Unfall war oder ob jemand dabei starb. Ich habe wirklich nicht mit meiner Mutter über die ganze Sache gesprochen, bis ich ungefähr 16 Jahre alt war. Sie erzählte mir, dass Herr G. einige dunkle Formen von seltsamen Ritualen praktizierte, oft Opfer brachte und verschiedene Arten von Ritualen durchführte. Sie wusste nie genau warum, aber alle dachten, er sei ein böser und erschreckender Mann. Sie selbst hatte nie ein persönliches Problem mit ihm, weil er immer so freundlich war. Jedes Mal, wenn sie ihn sah, und ich kann ihr das nicht verübeln.